Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Funker, auf euch eine neue Folge von Mordsache präsentieren. Heute ist das Thema rund um häusliche Gewalt gewählt. Heute freue ich mich, dass Jenny wieder im Boot ist, die dieses Thema häusliche Gewalt aufgebracht hat. Warum und wieso, das erklären wir dann im Folgenden. Ja, hier folgt dann wie immer meine Bitte um Rückmeldung. Das ist mir sehr wichtig. Bitte auf allen Medien auch. Ich sehe das im Moment als ein bisschen als meine Bezahlung, weil ich ja Kosten habe und Arbeit und Mühen und freue mich da über Rückmeldung. Was ihr auch machen könnt, mich auf den einschlägigen Plattformen bewerten. Vielleicht sogar einen kleinen Text, das freut mich auch immer super. Und wenn ihr auf Spotify meinem Podcast folgt, steigt ihr einfach in der Rangliste. Ich habe ein paar Zuhörer. Aber das ist alles freiwillig. Ich mache den Podcast aus Freude und Spaß und möchte auch niemanden nötigen und zwingen, irgendwas zu tun. Hier jetzt auch noch eine kleine Triggerwarnung. Solltet ihr von häuslicher Gewalt belastet sein und über das Thema nichts hören möchten, dann würde ich auch raten, hier nicht einzusteigen und nicht zuzuhören. Das Thema ist halt echt von Janni und mir erlebt und handelt von realen Geschichten, die wir nicht nacherzählen, sondern selber erlebt haben. So, und jetzt eine gute Unterhaltung beim Zuhören. Los geht's. Heute ist wieder eine Folge mit Janni am Start. Begrüß dich, Janni. Schön, dass das endlich wieder geklappt hat.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Funker. Schön, dass das mal wieder klappt und ich Zeit dazu finde und wir mal wieder gemeinsam einen quatschen können und es was von uns zusammen auf der Ohren gibt.
Ich freue mich sehr auf diese Folge, auch wenn der Anlass ein bisschen traurig ist oder scheiße, kann man sagen. Wir sitzen hier in der Küche am Tisch, am Küchentisch, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen halt. Ich bearbeite es später nochmal nach, hoffe aber, ihr könnt damit leben.
Ja, vorab nochmal, Funker erzählt ja gerne mal so ein paar Internas. Ich wollte euch berichten, wie es Smudo inzwischen geht. Nach 2 Tagen durfte er dann raus und kam dann prompt am 3. oder 4. Tag erneut verwundet nach Hause, bis genau in die gleiche Stelle. So sieht's aus. Aber jetzt befindet er sich definitiv in einem guten Zustand, wird immer dicker, das Wetter ist blöd, treibt er sich nicht ganz so viel draußen rum. Aber ja, er ist halt ein Raufbold, aber ihm geht's gut. Das wollte ich euch nur mitteilen.
Hast du gesagt, er wird immer dicker? Weil er die Kühlschranktür alleine aufkriegt, ne?
Ist das mit aufgenommen?
Ja, natürlich.
Du sagst doch immer, dass er fett ist.
Nein, ich sage, er ist ein bisschen zu klein.
Nein, du sagst, er ist zu fett und er frisst zu viel. Aber da gibt's ja mehrere hier in der Familie.
Ihr müsst euch das mal vorstellen. Smudo rennt halt mit Janni raus und rein. Er hängt sehr an ihr. Obwohl, gestern hat er mich mal begrüßt, als ich zurückkam, nach Hause kam.
Ja, da muss man sich nichts drauf einbilden.
Doch.
Nee.
Dann kam er an und wollte sich auch streicheln lassen. Also ich war sehr verwundert, hat er gemacht. Er kommt also immer mit raus und raus. Und immer wenn er reinkommt, dann kriegt er eine Riesenportion Trockenfutter.
Das stimmt überhaupt nicht.
Zwischendurch fängt er noch ein paar Mäuse, ein paar Vögel. Er ist wohl gut genährt, der wird durch den Winter kommen.
Ja, andere Leute hier auch am Tisch.
Hier sitzt nur du. Ich bin gar nicht da quasi. Okay, aber jetzt mal zum Thema, das war so ein bisschen Hausmeisterei. Bewertet gerne diese Folgen und gebt Rückmeldungen. Das ist ja mir ganz wichtig. Ich habe ein bisschen Kosten durch den Podcast, ist zeitaufwendig. Und meine Bezahlung sehe ich gerne in der Rückmeldung. Ansonsten bleibt es kostenlos. Anlass war, wir haben uns im Auto unterhalten am Einkaufen. Wir haben getrennt eingekauft. Du warst in einer Filiale einer großen Supermarktkette und ich war irgendwie beim Getränkemarkt oder in der Stadt.
Ich habe dich sogar noch angerufen währenddessen. Also es war ein ganz schreckliches Erlebnis für mich, nicht nur für mich, vor allen Dingen für die Betroffenen. Und das war eigentlich Anlass für die Idee, einen Podcast zu diesem oder eine Folge zu diesem Thema zu machen. Häusliche Gewalt. Was ich da erlebt habe, habe ich in meinem zarten Alter von, wir möchten es nicht aussprechen, das habe ich noch nie erlebt, so etwas. Und das hat mich dermaßen schockiert und mir dermaßen zugesetzt, dass ich vorgeschlagen habe, dazu doch mal eine Folge aufzunehmen. Der Vorschlag war, das Thema häusliche Gewalt zu bearbeiten oder sich damit zu beschäftigen. Und im Zuge dessen liest man ja auch ein paar Sachen. Und ich war doch, wie soll ich sagen, schockiert oder verwundert, erstaunt, dass Gewalt gegen Kinder nicht unter den Begriff häusliche Gewalt fällt. Wir können gleich mal auf die Begriffsdefinitionen eingehen. Vielleicht sollte ich zunächst den Vorfall schildern, der sich da zugetragen hat. Was meinst du? Ja, muss man ja, sonst
kommt. Ja, genau. Können wir der Reihe nach und dann hake ich den kurz ein. Hast du ja schon erzählt, als du mich anriefst. Und ich dann auch später im Supermarkt noch erschien und zwischendurch, ich weiß, ich war beim Baumarkt, jetzt weiß ich es wieder, aber das interessiert ja niemanden. Und ich dann direkt zur Filiale gekommen bin, nochmal rein, du warst gerade beim Bezahlvorgang. Zwei Frauen, einmal die Jenny und noch eine andere Dame, waren dabei und ich merkte, dass sie aufgewühlt waren. Aber erzähl mal von vorne.
Naja, so, es war am, ich weiß es gar nicht, 22. oder 23. Dezember, Riesenweihnachtseinkauf. Vorher die ganze Woche gearbeitet und naja, auf den letzten Drücker dann los, alles besorgt. So, ich schieb da durch die Gänge mit meinem riesen Zettel und auf einmal höre ich ein Gezeter und Geschrei und denke, was ist denn hier los? Sind die Mitarbeiter schon so gestresst, dass sie sich anschreien? Das war so ein Bruchteil von einer Sekunde und dann merkte ich, nee, da stimmt was nicht. So, und ich war ja zwei Gänge weiter, bin dann dahin.
Du hörtest eine Frau, hörtest du schreien, ne?
Ja, ich habe ein wildes Geschrei gehört.
Sehr, sehr laut.
Und auch total hysterisch. Und dann bin ich dahin. Im gleichen Moment kam eine andere Frau dazu und griff dann schon ein. Es ging darum, eine Mutter mit drei Kindern, das älteste Mädchen, ich weiß es nicht, zwischen 7 und 8 Jahren, vielleicht auch 9, das glaube ich aber eher nicht.
Also auf jeden Fall noch ein Grundschulkind.
Ja, das muss ja der 22. gewesen sein. Wir sprachen nämlich drüber, es ist ja eigentlich noch Schule.
Stimmt.
Auf jeden Fall schrie diese Frau dieses Kind an. Also sie hatte drei Kinder im Schlepptau. Dieses Mädchen, 7, 8, 9, wie auch immer. Ein Jungen, vielleicht 4 oder 5 und noch ein kleines Kind, was noch in so einer Kinderkarre saß. Maximal ein Jahr. Die hat darum geschrien, die standen vor dieser Backabteilung. Und das Kind solle sich nun endlich was aussuchen.
Das achtjährige, neunjährige
Mädchen. Das Mädchen, ja. Mhm. Das hatte schon einen ganz hochroten Kopf, Kopf gesenkt, Mütze ganz tief in die Augen gezogen, ins Gesicht gezogen. Das war fix und fertig. Das fing dann auch an zu weinen. Und die Frau hörte nicht auf, das Kind anzuschreien. Du sollst jetzt sagen, was du willst. Wir sitzen nachher in der Bahn und dann hast du Hunger und willst irgendwas und ich hab nix. Und die schrie und schrie, aber in einer Lautstärke. Das geht. Man kennt es, wenn man sich mal streitet, man wird lauter. Aber das ging darüber weit hinaus. So, also diese andere Dame kam drauf zu, ich kam dann auch drauf zu. Und bevor ich den Mund aufmachen konnte, schritt die Dame dann schon ein. Ich gesellte mich dann dazu. Mitarbeiter versammelten sich auch, standen mit offenem Mund da. Vorher sind noch andere Kunden einfach dran vorbeigegangen, haben sich das angeguckt, wie das Kind da angeschrien wird. Das war ganz, ganz furchtbar. Wir sind dann da eingeschritten, diese andere Frau und ich. Und
da muss ich noch mal ganz kurz sagen, ihr seid ja von der gleichen Generation ungefähr. Ich habe jetzt nicht mehr so ein Bild, aber so vom Alter her.
Ja, die war schon ein bisschen älter, aber.
Ja, aber so eine Generation, ja. Und nicht die junge Generation.
Nee.
So, das ist wirklich, wirklich krass, dass da junge Leute auch waren. Aber erzähl mal weiter, entschuldige bitte.
Naja, auf jeden Fall kam dann auch eine Mitarbeiterin oder mehrere. Die eine stand da mit offenem Mund. Guckte mich immer wieder fragend an. Die war auch komplett überfordert mit der Situation. Die andere Kundin meinte, dann rufen Sie die Polizei jetzt. Also diese Frau hat ihr Kind dermaßen angeschrien. Das war nicht mehr feierlich. Wir sind da eingeschritten. So können Sie doch nicht mit dem Kind umgehen. Hören Sie auf, bitte das Kind hier so anzuschreien. Andere Kunden sind vorbeigegangen, als dann sich natürlich wir uns dazu gesellten und eingeschritten sind, kamen halt immer mehr. Und es war so eine kleine Traube. Und murmelten dann beifällig zu dem, was wir gesagt haben. Die Frau ist dann komplett ausgerastet, hat das Kind richtig zur Sau gemacht. Anders kann man es nicht bezeichnen.
Hast du da mal ein paar Worte, was sie gesagt hat noch? Weil du sagst so.
Ja, sie hat das Kind auch vor uns schlecht gemacht und hat gesagt, ja, seitdem sie auf der Welt ist, drangsaliert sie mich und schikaniert mich und. Und uns schrie sie dann an. Halt dein dummes Maul, halt deine dumme Fresse, du kriegst gleich ein paar rein und so weiter und so fort. Ja, und dann schrie sie dann auch ganz schlecht über dieses Kind rum, über dieses arme Mädchen. Ich sagte dann nur, ja, wenn das der Umgangston ist, ne, dann brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn Ihre Tochter irgendwie nicht reagiert. Und das arme Kind stand da weinend und schien mir nicht so, als wäre das irgendwie ganz was Neues. Das war die Situation schon gewöhnt. Hat sich zurückgehalten. Die Mutter hat dann wutentbrannt die Brötchen oder was auch immer sie sich genommen hatte, in irgendeine Ecke gepfeffert, die Tüte, und wollte dann mit dem Kind mit den Kindern abrücken. Wir dann hinterher. Die andere Frau war ein bisschen schneller, fragte sie dann auch noch nach ihrem Namen und wo sie herkäme. Ach so, nee, sie fragte, kommen Sie hier aus dem Ort? Nein, ich komme aus Hamburg. Aha. Und wie heißen Sie? Und dann kam der Name wie aus der Pistole geschossen, haben uns im Nachhinein auch gewundert und zerrte die Kinder hinter sich her und verließ dann den Laden. Ich habe gedacht, man muss der Alten noch hinterherrennen. So habe aber gesehen, dass die andere Kundin da schon unterwegs war, aber die war so schnell weg. Dann kam die andere Kundin mir entgegen und wir haben dann uns darüber unterhalten. Wir waren beide total geschockt. Ich hätte mich am liebsten erstmal auf die Mehlkiste da gesetzt. Wir haben richtig die Beine gezittert. Wir waren komplett aufgelöst. Der anderen Kundin ging es genauso. Wir haben nachher Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgetauscht und auch noch eine Weile drüber geredet. Und ich habe dann schlussendlich Jugendämter angerufen, hier im Landkreis und auch in Hamburg. Den Namen durchgegeben und die Situation durchgegeben. Und wir sind danach noch zum Bahnhof gefahren, weil sie ja meinte, sie wollten mit dem Zug fahren, in der Hoffnung, dass wir die da antreffen würden. Aber der Zug fuhr gerade los, also der Metronom nach Hamburg. So war die Situation und die hat mich dermaßen mitgenommen. Also beschäftigt mich auch immer noch. Das war der Anlass.
Dass wir dann dazu gekommen sind, so eine Folge aufzunehmen. Als ihr dann zahlen wolltet, da war die Frau, die auch mit eingeschritten ist, zumindest verbal. Ein Glück nur verbal. Ihr wart beide an der Kasse und ich kam dann noch an. Es ist für uns, so traurig das ist, keine außergewöhnliche Situation. Also als Polizei, als Polizisten.
Das sagte die vom Jugendamt ja auch oder beide Damen vom Jugendamt, dass das nichts Außergewöhnliches sei. Gut, für mich ist das außergewöhnlich. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Möchte ich auch nicht nochmal erleben.
Wir haben dann ja auch gesprochen und das Erste, was ich gesagt habe, ich habe an die Weihnachtszeit gedacht, Vorweihnachtszeit, Stress. Dann muss sie ja irgendwie aus Hamburg hier angereist sein mit Gründen. Ich habe sofort gedacht, na, die hat aber Stress. Das ist keine Entschuldigung für Verhalten. Und auch das Umzukehren, so eine Täter-Opfer-Umkehr, dass sie ihrer Tochter die Schuld gibt daran, dass sie ihre Tochter anschreit.
Vor allen Leuten, vor der versammelten Mannschaft im Laden. Ich weiß nicht, wie viele Kunden, 200, weiß ich nicht, da vor Ort waren. Die hat geschrien wie am Spieß. Und ich dachte wirklich, die geht noch auf uns los.
Ja, ich kenne dich ja nun auch. Das ist ja, wenn du sowas sagst, einschreitest, Zivilcourage nennt man das. Wie viele Leute sind, wie gesagt, dran vorbeigegangen? Wenn du einschreitest und auch die Idee hast, da irgendwas zu machen, dann bedeutet das schon was. Dann ist das besonders. Ja, sind wir dann gleich nach Hause, ja, ne?
Nee, wir sind ja erstmal noch zum Bahnhof.
Ach ja, ja, natürlich. Wir sind erst zum Bahnhof, da haben wir sie nicht angetroffen. Sonst hätte ich nochmal geguckt, ob ich was gesagt hätte. Sind dann nach Hause und das war aufregend, ne? Du hast es auch den Kiddies erzählt. Das ist wirklich so eine Situation, die für dich sehr ungewöhnlich war. Und da sind wir drauf gekommen, du hattest das gesagt, lass mal was über häusliche Gewalt machen. Es gibt da jetzt so ein paar Definitionen häusliche Gewalt, die wir euch nicht ersparen können und wollen. Ich hoffe, wir erschlagen euch da nicht, aber es ist tatsächlich wichtig, dass wir nochmal ganz deutlich sagen, und da kommen auch interessante Sachen zum Vorschein, was häusliche Gewalt bedeutet. Wie es immer so ist in der Soziologie, Psychologie, Kriminologie, die Begriffe, die Begriffsdefinitionen, sind nicht immer einheitlich und nicht immer bindend. Also es gibt da mehrere Schulen, die über nachdenken. Du hattest gesagt, das sei keine häusliche Gewalt. Wenn man jetzt aber die Definition nimmt, die allenthalben auch gültig ist, eine von Definitionen ist häusliche Gewalt, sind alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Personen stattfindet, die in einem familiären oder partnerschaftlichen Beziehungsverhältnis miteinander sind.
So habe ich mir das auch vorgestellt oder habe es mir gedacht. Ich habe mich damit noch nie irgendwie großartig auseinandergesetzt. Und deswegen hat es mich gewundert, dass diese Gewalt gegen Kinder nicht tatsächlich unter häusliche Gewalt fällt, sondern das ist innerfamiliäre Gewalt.
Genau, das ist nochmal eine genauere Begriffsdefinition. Ich weiß nicht, ob Definitionen jetzt so wichtig sind. Ich finde, es ist Gewalt auf jeden Fall, das Anschreien. Und da wird ja auch vielleicht zu Hause noch ganz anderes passieren. Aber es ist schon Gewalt, einem Menschen zu sagen, taugst nix, du hast mein Leben verdorben. Ich sag mal, so kam es ja an. Und du sorgst dafür, dass ich schrei. Nee, mach die Kleine nicht.
Das war auch mein erster Gedanke in dieser Situation, als sie die Kinder hinter sich herzerrte und rausstürmte, schreienderweise. Dann habe ich gedacht, das Kind kriegt jetzt draußen links und rechts ein paar, ne? So, also deswegen war ja mein Gedanke da nichts wie hinterher, ne?
Einfach zu helfen, dass dem Kind nicht noch mehr passiert.
Aber wahrscheinlich hat das Kind richtig was gekriegt, weil es ja schuld war an dieser Situation, wie die Frau sagte oder schrie. und wir sie ja darauf angesprochen haben, sie wurde darauf angesprochen, wurde ja auch vor versammelter Mannschaft mehr oder weniger bloßgestellt. Und ihrer Meinung nach ist ja nur dieses Kind schuld gewesen. Also da kann ich mir vorstellen, das wird nochmal richtig. Weiß ich nicht, das ist vielleicht auch eine Unterstellung. Vielleicht schreit sie nur und schlägt nicht, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir wissen es nicht, ne? Wir können immer nur bis vor den Kopf gucken. Aber ich sag mal so, deine Lebenserfahrung und meine Diensterfahrung sagt einfach, dass es damit nicht aufhört mit dem Schreien.
Und ich möchte dazu nochmal was sagen, weil ich gerade gesagt habe, vielleicht schreit sie nur und schlägt nicht. Also schreit sie nur, dieses nur möchte ich zurück. Das war so schrecklich. Da glaube ich, ist vielleicht ein Klaps auf dem Hintern, in Anführungsstrichen, harmloser als das.
Ja, ich
kann das nicht beurteilen. Ich will das auch gar nicht beurteilen. Das war wirklich total schlimm.
Das ist viel Spekulation. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt die Polizei da noch hin. Ich würde es so machen, ich würde mir das anhören, was die Frau zu sagen hat. Ich würde mir aber auch anhören wollen, was die Tochter zu sagen hat, wenn die Frau einverstanden ist. Wir können also nicht einfach Kinder befragen, das ist nicht erlaubt. Ich würde es aber versuchen, ich würde so ein Gesamtgespräch ganz in Ruhe führen wollen und dann würde ich einen ausführlichen Bericht mit euren beiden Schilderungen ans Jugendamt schicken. Vielleicht das Jugendamt nochmal anrufen. Das ist bei uns im Ländli in Schleswig-Holstein vielleicht eher möglich als zum Beispiel in Hamburg. So in Niedersachsen ist ja auch, das ist ja auch sehr ländlich. Schleswig-Holstein ist auch in Bereichen ländlich. Und ich möchte halt eingreifen. Ich möchte nicht, dass sowas so weitergeht. Und dann hat die Mutter vielleicht eine Chance, Beratung zu bekommen und Hilfe zu bekommen. Kann ja auch Hilflosigkeit sein. Wobei wir wollen hier keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Also die Tochter ist nicht schuld. Rein die Mutter trägt Ursache dafür, dass sie rumschreit. Und das muss sie vielleicht kontrollieren, das muss sie lernen.
Aber wie? Das ist nicht einfach, wenn mir hier mal der Kragen platzt und ich mal rumbölke, wie sieht's denn hier wieder aus? Ja, da ist Bölken ja harmlos dagegen, wenn ich hier mal einen Brüller loslasse. Da nehme ich mich auch nicht aus und bin auch nicht frei von irgendeiner Schuld. Aber das bezieht sich dann rein darauf, meine Güte, wie sieht die Badewanne aus? Und ich krieg meinen Ausflipper und brüll mal einmal kurz durch die Hütte, dass mich auch jeder hört. Denn ist aber auch gut. Ich mache doch meinen Kindern keinen Vorwurf für mein Leben oder für meine Entwicklung, für weiß ich nicht was. Oder dass ich alleinerziehend bin. Vielleicht ist die Frau alleinerziehend. Ist auch kein Grund.
Es gibt keine Gründe,
seine Kinder so zu behandeln. Also, nee, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe der Frau, die auch eingeschritten ist, also vor mir, wir waren ja quasi zeitgleich, wir haben noch Kontakt. Wir haben hinterher gesagt, im Prinzip, ich hasse das ja, ne? Viele richten gleich das Handy drauf und filmen das. Aber im Prinzip haben wir uns beide hinterher geärgert, dass wir es nicht gemacht haben. Das hätte man wirklich mal erleben müssen. Das war so schlimm. Wie gesagt, ich dachte ja, drei Gänge weiter, was ist denn jetzt hier los für eine Schreierei?
Aber wenn du das Handy dazwischen hast, ist eine Kommunikation oft gestört, ne? Das macht ja was mit dir, weißt du ja auch.
Gut, und ich bin auch nicht hier so der Handy-Profi, dass ich hier filme, Kamera stillhalte, genau, und noch mit der Frau diskutiere. Mir ging es darum, irgendwie das Kind zu schützen. Wir haben uns ja auch teilweise vor das Kind gestellt. Zwischen Mutter und Kind standen wir.
Also es bewegt viel und das bewegt auch viele Themengebiete. Wir wollen aber jetzt einfach nur darüber reden. Also ich habe da psychologische Hintergründe, soziologische Hintergründe, die ich gerne bedenken wollen würde. Aber schreibt mir was dazu. Schreibt uns was dazu. Jenny wird sich auch freuen. Ich habe die Kontaktmöglichkeiten in den sozialen Medien verlinkt. Das ist, glaube ich, ein Thema, da können wir ganz viel zu sagen. Und das wird dann auch so laufen. Vielleicht solltest du der Frau nochmal sagen, dass wir hier eine Folge aufnehmen. Die könnten wir ihr dann ja zuschicken. Aber es ist ein anderes Thema. Machen wir ein bisschen weiter mit den Definitionen. Sonst verplappern wir uns hier und wir bleiben beim Thema. Andere oft synonym verwendete Begriffe sind Gewalt in engen sozialen Beziehungen beziehungsweise im sozialen Nahraum. Das kann sich jeder vorstellen. Das muss also nicht immer eine partnerschaftliche Beziehung sein oder eine familiäre Beziehung. Dann Gewalt in der Familie. Innerfamiliäre Gewalt und Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Also das ist einfach nur, diese fünf Begriffe sind einfach nur noch eine Unterteilung der häuslichen Gewalt im Laufe der Zeit. Seit 2017 umfasst die Auswertung auch Betrachtung der Opfermerkmale. Es gibt Gewalt gegen Behinderte, also körperlich-geistig Behinderte, Gebrechliche aufgrund Alter, Krankheit oder Verletzung. Es wird immer weiter unterteilt. Das hilft uns aber gar nicht weiter. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte gerne einen Begriff, den ich verwenden kann und die Unterteilung ist dann eher akademisch. Also ich sage mal in der Praxis, ne? Die Unterteilung ist eher akademisch, aber auch wichtig.
Ja, dazu würde ich gerne mal was sagen. Dieser Begriff häusliche Gewalt ist in der deutschen Sprache zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert synonym mit dem Rechtsbegriff väterliche Gewalt gebraucht worden. Und das war völlig legitim, denn der Vater, der Haushaltsvorstand, hatte ja die zentrale Herrschaftsposition in der Familie. Das Haus, also die Gemeinschaft, wo der Vater eben Vorstand war, das wurde mit einer rechtlichen Institution gleichgesetzt. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt, diese Begrifflichkeit, und wurde dann später auch anders belegt, beziehungsweise interpretiert, gedeutet, definiert. Definiert ist das bessere Wort. Zum Beispiel in den 1990er Jahren dann wurde der Begriff häusliche Gewalt zunehmend ein eigenständiger Begriff und wurde nicht mehr in Anführungsstrichen gesetzt. Aber andere Begriffe oder Synonyme für häusliche Gewalt wurden immer noch in Konnotation gesetzt und kritisch diskutiert.
Kritische Diskussion ist ja auch ganz gut. Also früher, da hat es ja mit angefangen, war es so, dass tatsächlich der Staat den Patriarchen, ich sage jetzt mal Patriarch einfach, ich hoffe, das ist der richtige Begriff, der hat den Patriarchen als Grundlage des Staates gesehen. Also der hält die Familie zusammen mit Zucht und Ordnung. Und wir haben ja noch gar nicht so lange im Strafgesetzbuch verboten, seine Kinder zu schlagen. Und also der Patriarch hat bestimmt und war auch tatsächlich für den Staat, für die meisten Staaten, Grundlage beziehungsweise Stütze.
Da gab es mal so einen Typen, Heinrich Gottfried Scheidemandel. Der hat, das war ein, du hast es mir vorhin noch erzählt, Psychologe oder was war das?
Politikwissenschaftler.
Ich weiß es nicht. Naja, wen es interessiert, kann ja mal nachgucken. Heinrich Gottfried Scheidemandel. Der hat gesagt, 1700 schlag mich tot, eine weise Regierung soll dem Hausvater auch nicht mehr von seiner Gewalt und seinen Rechten entziehen, als es in diesem Zusammenhang und dem gemeinschaftlichen Besten des Staates gemäß ist. So. Natürlich soll es den häuslichen Missbrauch irgendwie hemmen, aber er soll trotzdem bestrafen im Sinne des Staates. Naja, wie dem auch sei, in den 1990er Jahren hat dieser Begriff häusliche Gewalt einen grundlegenden Bedeutungswandel durchlaufen.
Ganz kurz dazwischen, er war ein Arzt und so hat angefangen, psychologisch-psychiatrisch zu arbeiten, der Herr Scheidemandel.
Ja, wie gesagt, Bedeutungswandel, früher legitime Machtausübung gegenüber allen Angehörigen des Haushalts und der Familie, was sich dann aber später Gott sei Dank ändert.
Jetzt gibt's noch ein paar Definitionen. Ich glaube, die lassen wir einfach mal weg. Wir haben jetzt das einmal gesagt. Ich glaube, wir haben es auch gut rübergebracht. Es geht aber, um das nochmal zu sagen, neben den aggressiven Handlungen eines oder beider Beteiligten oder mehrere Beteiligten werden häusliche Gewalt also auch folgende Faktoren zugeordnet. Es besteht eine emotionale Bindung zwischen der gewaltausübenden Person und dem Opfer, welche auch mit einer räumlichen Trennung vorerst nicht beendet ist. Nach einer Trennung einer Partnerschaft wird ja oft gestalkt, nachgestellt und sowas. Da erzählen wir später was drüber. Die Gewalt wird in der Wohnung im gemeinsamen Haushalt, das heißt im privaten Raum, ausgeübt. Diese Tatsache hat Konsequenzen für das Sicherheitsgefühl des Opfers. Das eigene Haus ist genauso beim Einbruch, das vergessen auch viele Kollegen. Wenn eingebrochen wird, ist jemand in meinen höchst privaten Bereich eingedrungen und das macht was mit dem Menschen. Das Sicherheitsgefühl lässt nach.
Das verstehe ich hier aber ein bisschen anders. Ja, das Sicherheitsgefühl lässt nach oder geht verloren. Fakt ist aber auch, wenn das sich innerhalb der eigenen vier Wände abspielt, du hast keine Zeugen, wirst grün und blau geschlagen, vergewaltigt oder psychisch fertig gemacht aufs Übelste. Du hast ja niemanden, der das bezeugen kann.
Wenn es eine 1-zu-1-Situation ist, was es oft ist.
Ja, oder aber die Kinder sind dabei, das ist ja wieder ein anderes Thema.
Genau.
Die ja auch darunter leiden.
Und die vielleicht gar nicht aussagen dürfen. Auch nicht sollten.
Und die es auch gar nicht können.
Mit einem gewissen Alter vielleicht nicht können, aufgrund Alter, mangelnder psychischer Reife oder geistiger Reife und das auch nicht dürfen. Wenn die Eltern nicht einverstanden sind, ist es ganz, ganz schwierig, da was rauszukriegen. Und die körperliche oder psychische Integrität des Opfers wird durch die aggressive Handlung wiederholt verletzt. Also hier spricht man tatsächlich von psychischer und physischer Gewalt. Das sind zwei Unterschiede, einmal mental und einmal körperlich halt. Die gewaltausübende Person nutzt ein existierendes Machtgefälle zu seinem Opfer aus oder schafft ein solches, um es anschließend auszunutzen. Also niederbrüllen, beziehungsweise das Gegenüber erstmal fertig machen, körperlich wie psychisch, und dann das auszunutzen. Mit welchem Ziel auch immer. Ich kann mir die Ziele nicht vorstellen, aber das Ziel ist wahrscheinlich, den anderen zu erniedrigen und damit klein zu machen, ne? Unter anderem.
Sich selbst größer zu fühlen und sich in seiner Position bestärkt zu fühlen.
Ist vielleicht besser ausgedrückt, ja.
Ja, ist ja meistens so. Warum macht man andere Leute schlecht, damit man sich selber besser fühlt?
Ja. Oder aus Spaß. Dies normale Lästern. Da fühlt man sich ja nicht besser. Also Gewalt muss auch nicht immer plump sein. Es kann auch subtil sein. Ich hatte mal in meiner Tätigkeit eine Vernehmung mit einer Frau, die freiwillig auf der Dienststelle war. Das war noch zu Zeiten von SMS, also kurz vor WhatsApp-Nachrichtszeiten. Da hat ihr ehemaliger Lebenspartner geschrieben, oh, ich finde schön, was du für einen Schlafanzug anhast. Und irgendwann war sie in einem Einkaufszentrum und plötzlich hatte sein Auto hinter ihrem geparkt, dass sie nicht wegfahren konnte. Aber bevor sie da polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen konnte, war das alles schon wieder weg. Die SMS hatte sie mir aber vorgezeigt. Es war damals nicht so einfach, die zu sichern. Ich habe sie dann abfotografiert. Das ist subtiler, ne? Da gehst du nicht vor und sagst, ich hau dir jetzt eine rein, du schreist nicht rum, sondern das ist aus der Distanz.
Ja gut, das ist dann schnell passiert, aber das ist ja bewusst so eingesetzt. Da gibt es keine Zeugen. Sie kriegt Nachrichten oder das Opfer. Es gibt ja auch männliche Opfer häuslicher Gewalt. Oder auch wenn die Beziehung beendet ist, wenn man gestalkt wird, wenn man schikaniert wird, tyrannisiert wird, systematisch versucht wird, einen klein zu machen oder das Opfer. Ja, dann parkt das Auto eben halt mal da. Oder dann, oh, ich weiß, was du für einen Schlafanzug trägst und so weiter und so fort. Und bis du dann irgendwas unternehmen kannst, kann ich mir vorstellen, zumal ja diese Opfer, die das ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erleben oder mit Sicherheit nicht zum ersten Mal erleben, erstmal auch gelähmt sind und gar nicht so schnell handeln können und einschreiten können. So schnell können die gar nicht gucken. Und selbst wenn sie dann Polizei oder sonst wen rufen, ist der Typ schon längst über alle Berge. Oder die Frau. Gibt's ja umgekehrt genauso.
Ja, sind überwiegend Männer, da kommen wir gleich noch zu. Ist tatsächlich so, das war in den 2000er, also war noch nicht 2010. Das weiß ich, da war die Situation noch etwas anders insgesamt. Und die Frau hatte Angst. Die hat Angst gehabt, da Anzeige zu erstatten. Und es stellte sich raus, dass derjenige Mensch ihre Vorgängerin, also seine Ex-Partnerin, auch gestalkt hat, in Anführungsstrichen. Da gab es über 100 Anzeigen. Und es hat nicht viel genützt, halt damals. Heute ist es ein bisschen anders, mit so einem Ergebnis ranzugehen. Viele Leute sagen immer, es bringt ja nichts. Doch, es bringt was.
Ja, kannst du dich erinnern an diesen einen Podcast, den wir mal gehört haben? Das geht aber jetzt mehr um Stalking, wo letztendlich das junge Mädel, die junge Frau, umgebracht wurde von ihrem Opfer. Wie viele Anzeigen hat...
Vom Täter, nicht von ihrem Opfer.
Ja, Entschuldigung. Wie viele Anzeigen hat die geschaltet? Und die Polizei hat nichts gemacht, die da in Braunschweig oder so lebte.
Hannover irgendwie, glaube ich.
Oder Hannover.
Und Spanien irgendwie teilweise. Dann war sie in Spanien. Ja, krasse Situation. Es bringt immer was.
Ist aber jetzt, Stalking ist ja ein anderes Thema.
Ja, gehört aber dazu. Also wenn wir da ein bisschen kurz abschweifen, ist das, glaube ich, okay. Wir haben als Polizei die Möglichkeiten zu intervenieren. Die sind aber oftmals stumpf. Aber wir haben die Möglichkeiten. Und diese Geschichte, der wurde ja nicht geglaubt, ne? Der wurde ja, ach, der macht schon nichts. Ich finde, solche Sachen nehmen wir alle ernst. Es gibt aber auch Menschen, die ihre Partner, Partnerinnen anzeigen und das stimmt gar nicht. Es gibt keine Beweise, sondern das wird dann eingesetzt, um den Partner, die Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin einfach fertig zu machen. Das ist auch so eine Sache. Das ist nicht ganz einfach. Und dann kommt es drauf an, was für einen Typus hast du vor dir. Aber es wird interveniert und alle bekommen auch die Möglichkeit, sich an Organisationen zu wenden. Und es wird halt auch erzählt, dass Mann, Frau dann auch einstweilige Verfügung erlassen kann nach dem Gewaltschutzgesetz. Also ein Annäherungsverbot, SMS, Telefon, WhatsApp-Verbot. Und es wird auch oftmals nicht genutzt.
2004 wurde eine Studie veröffentlicht, eine repräsentative Studie, die heißt Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Dieser Studie nach haben rund 25% aller Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt oder auch beides durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner mindestens ein oder auch mehrmals erlebt. Also das muss man sich mal reinziehen. Innerhalb der untersuchten Personengruppe liegt dieser Anteil der Frauen, also bei Frauen osteuropäischer Herkunft, geringfügig höher, also bei 28%, und bei Frauen türkischer Herkunft wesentlich höher, und zwar bei 38%.
Im gleichen Jahr gab es eine nur eingeschränkt repräsentative Pilotstudie Gewalt gegen Männer in Deutschland, auch aus dem Jahr 2004. Die wurde im Auftrag des Bundesfamilienministeriums geschrieben. Und das ist eine Befragungsstudie. Ob die immer stimmt, das weiß ich nicht. Also mit Befragungen ist es ja so, das ist genügt, glaube ich, kein Standard. Das ist nicht doppelt verblindet und so. Und das ist auch ganz schwierig. Also nach Angaben der Männer haben dort circa ein Viertel, 26%, um genau zu sein, schon mal körperliche Gewalt in irgendeiner Form erfahren. Körperliche Gewalt. Davon wenige Männer häufiger als zweimal. Die überwiegende Form war wütendes Wegschubsen, gefolgt von leichten Ohrfeigen, Beißen oder Kratzen. Kein Mann gab in dieser Pilotstudie an, verprügelt oder zusammengeschlagen worden zu sein, was bei Frauen aus meiner Erfahrung eher der Fall ist.
Dabei wird aber unterschieden, also bei häuslicher Gewalt, das ist nicht, wenn das einmalig vorkommt und zwei gleichwertige Partner, also sich in Augenhöhe gegenüberstehende Partner, Partnerinnen, das Streiten kriegen und dass da aus der Wut heraus der eine den anderen mal schubst oder batscht, was weiß ich, batschen finde ich ja auch ein ganz bescheuertes Wort, ist so verharmlosend, das zählt nicht zu häuslicher Gewalt. Wenn das einmal im Streit vorkommt und sich da anschreit und du blöde Kuh oder so, keine Ahnung, das zählt nicht dazu, das wollte ich nochmal sagen. Das steht auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
Hast du recht, das ist eine Definition noch. Und keiner dieser Männer, der befragten Männer, ist zur Polizei gegangen, hat das angezeigt. Das ergibt ja auch Sinn. Das ist ja nun unangenehm, wenn ich als Mann, als starker Mann,
ja, du Schlappschwanz, ne?
Verprügelt werde, genau. Dann fühlt man sich als Schlappschwanz, vielleicht wird man auch so genannt. Gibt auch häusliche Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Da gibt es dann Schätzwerte, die aus den USA stammen. Hierbei geht es um die schwulen Männer. Da sind 12-20% in Befragungen von häuslicher Gewalt betroffen. Schätzungen von Hilfseinrichtungen, aber das ist vielleicht auch nicht immer ganz richtig. Schätzungen sind halt schwer, sind 25-50% betroffen. Aber in den USA, und ich finde auch schwer vergleichbar. Über lesbische Paare habe ich wenig gelesen und gehört. Das gleiche gilt auch für schwule Paare. Da gibt es auch ein paar Zahlen. Ich finde die nicht repräsentativ, aber ich gehe davon aus, dass es auch da Gewalt gibt. Bevor wir dann auf die Täterinnen und Täter eingehen, nochmal was zu den Zahlen, das ist vielleicht auch wichtig, aber wir sind im Hellfeld und es wird ein riesen Dunkelfeld geben. Das heißt, Sachen werden nicht gemeldet, werden gar nicht kundig und tauchen weder in polizeilichen Statistiken noch in psychologischen oder soziologischen Studien auf. Im Bereich der Partnerschaftsgewalt, das ist jetzt mal alles summa summarum, stieg die Anzahl der Opfer im letzten Jahr um 9,1% auf 157.818 erfasste Opfer. Das ist eine irre Zahl, finde ich. Ganz überwiegend trifft Gewalt im häuslichen Kontext Frauen. 80,1% der Opfer von Partnerschaftsgewalt und 71,1% der Opfer von häuslicher Gewalt insgesamt sind weiblich. Von den Tatverdächtigen bei Partnerschaftsgewalt sind 78,3% Männer, im Gesamtbereich häuslicher Gewalt 76,3%. Ich hatte ja eingangs erwähnt, es gibt ein großes Dunkelfeld und wir haben auch beide schon gesagt, woran es liegen mag, dass zum Beispiel Männer vielleicht weniger anzeigen. Trotzdem sind die Zahlen
enorm. Frauen sich schämen.
Frauen sich schämen, Männer genauso. Also das ist, beziehungsweise sind Studien, die man eigentlich von den Zahlen her, die machen einen ja sprachlos. Aber ich glaube, man muss da noch tiefer gehen in die Ursachen, Gründe.
Das könntest du da schön reden.
Warum gleich. Das ist. Ja, und die ganzen Aufteilungen sind ja jetzt bekannt. Im Bereich der Partnerschaftsgewalt lebte die Hälfte der Opfer mit der tatverdächtigen Person zusammen. Die Mehrheit, sowohl der Opfer als auch der Tatverdächtigen, waren zwischen 30 und 40 Jahren alt.
Ja, und im Bereich der innerfamiliären Gewalt, also das heißt Gewalt gegen Kinder, sowohl psychische, physische als auch sexuelle Gewalt, waren die unter 21-Jährigen am häufigsten betroffen. Dazu möchte ich noch sagen, dass Untersuchungen zur Kindesmisshandlung durchgeführt wurden und die ergeben haben, dass 57% der aufgetretenen Fälle, dass die misshandelten Kinder zu 57% aus so einer Familie mit häuslicher Gewalt stammen. Und in diesen Familien war oft Vernachlässigung oder Beziehungsprobleme der Betreuer. Der Betreuer meine ich eigentlich auch erziehungsberechtigte Eltern. Die spielten da eine signifikante Rolle. Britische Präventivstudien zu Kindesmisshandlung zeigen, also da gibt es zwei Stück, dass ein Großteil der misshandelten Kinder in Familien lebt, in denen Frauen von Gewalt durch den Partner oder Ehemann betroffen sind. Das möchte ich nochmal anmerken. Das finde ich wirklich krass. Wahrscheinlich wird das dann, also ist so meine Interpretation als Laie, die vermutlich auch überhaupt nicht richtig ist. Aber das ist mir sofort ins Hirn gesprungen, dass die Gewalt, die die Mutter beispielsweise erlebt und die Frustration, die sie da so durch erfährt, das dann eben an die Kinder weitergibt, an das nächstschwächste Glied. Nach oben bücken, nach unten treten. Sorry, wenn ich das so sage. Dazu muss ich auch sagen, wenn sich das jetzt so hart anhört, ich bin der Meinung, erwachsene Leute sollen sie sich grün und blau schlagen, wenn sie es gut finden. Ich find's nicht gut. Man kann das auch nicht so pauschalisieren. Jeder ist selbst schuld. Es gehören immer zwei dazu. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass vor allen Dingen die Kinder überhaupt keine Möglichkeit haben, aus so einer Situation herauszukommen. Als Opfer häuslicher Gewalt, ob Mann oder Frau, es gibt Hilfsangebote, es gibt Nottelefone, es gibt Frauenhäuser, was weiß ich, was es alles gibt. Aber für die Kinder gibt es gar nichts. Also natürlich gibt es was. Aber wo soll denn ein dreijähriges Kind sich hinwenden? Oder ein fünfjähriges, oder ein achtjähriges, oder ein elfjähriges? Kinder lieben ihre Eltern. Die können ja machen, was sie wollen. Können sie ausrasten, wie sie wollen, solange die klein sind. Die werden immer wieder zu ihren Eltern zurückkommen und aufschauen, weil das die einzige Hoffnung ist.
Also ich kenne dich ja. Das hörte sich jetzt so ein bisschen so an, als ob Erwachsene sich untereinander schlagen können und dann können sie intervenieren. Da gibt's halt Möglichkeiten, aber für Kinder gibt's null
das
Möglichkeiten.
Das wollte ich sagen, ja.
Die bedürfen natürlich den besonderen Schutz und haben, wie du ja gesagt hast, keine Möglichkeit zu intervenieren. Es ist natürlich nicht richtig, dass Frau und Mann sich schlagen dürfen. Dafür gibt's ja Gesetze, Recht und Gesetz. Ich weiß aber, wie du das meintest. Bevor ich dann zu meinem Erleben komme von Sachverhalten, ich habe ja mehrere Frauen nach häuslicher Gewalt beraten oder war auch in Wohnungen drin und Häusern, können wir vielleicht nochmal sagen, was diese Menschen, also die Opfer von häuslicher Gewalt, für Möglichkeiten haben. Und ich appelliere nochmal an die Opfer mit kleinen Kindern, ihr müsst intervenieren. Die kleinen Kinder, so wie Jenny das schon gesagt hat, können das einfach nicht alleine. Die sind drauf angewiesen.
Also im Bereich der innerfamiliären Gewalt waren unter 21-jährige Opfer am häufigsten betroffen. Das möchte ich nochmal betonen. Insgesamt wurden 2022 133 Frauen und 19 Männer durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet.
Das zeigt also, dass tatsächlich Frauen häufiger Opfer von solch brutaler Gewalt werden als Männer. Und unter 21 besonders schutzbedürftig, ne? Das sagt ja auch unser Jugendgerichtsgesetz. Du bist erst ab dem vollendeten 21. Lebensjahr voll schuldfähig, wenn das so definiert wird durch Gericht und Jugendgerichtshilfe. Also es gibt diverse Möglichkeiten der Intervention, auch von Frauen. Und da erzähle ich nachher noch was aus der Praxis. Schaut da einfach ins Internet. Es gibt die Seelsorge unter www.seelsorge.de oder einer 0800er Nummer. Schaut da mal nach. Oder wendet euch an die Polizei und vertrauensvoll an die Polizei. Auch da werden euch Möglichkeiten aufgezeigt und es wird euch möglicherweise sofort geholfen.
Und wenn man zum Thema Kindswohlgefährdung Informationen braucht oder Anregungen braucht, an wen man sich wie wenden kann, da empfehle ich die Seite von UNICEF, Gewalt gegen Kinder. Das ist mir ganz besonders wichtig. Da gibt es auch noch interessante Studien, oder Statistiken, sagen wir es mal so, von 2022 im ersten Corona-Jahr verzeichnet man einen leichten Rückgang.
Also erkundigt euch gerne auf der UNICEF-Seite und auch die Jugendämter helfen euch gerne beratend, aber auch eingreifend bei der Situationsbewältigung. Im Rahmen unserer Recherchen haben wir darüber gesprochen. Es ist ein so vielfältiges und weites Thema. Das würde wirklich zu weit gehen. Deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt auf diese Quellen zu verweisen.
Und ganz wichtig ist uns, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wenn ihr Zeuge von solchen Situationen werdet, schreitet bitte ein, unternehmt etwas, ihr müsst ja nicht euch dazwischen stellen, wobei ich dazu rate, gerade wenn es um Kinder geht oder überhaupt, wenn man sieht, es wird jemand schwerst körperlich misshandelt, schreitet ein, macht was, schaltet Behörden ein, das geht nicht. Und gerade unsere Kinder, die müssen noch geschützt werden. Was wird denn aus denen, wenn sie so aufwachsen müssen?
Die lernen halt, wie Kommunikation ist, nämlich laut und gewalttätig oftmals. Ne? Das wird ja übertragen von den Eltern auf die Kinder.
Das ist mir ganz besonders wichtig, weil die Kinder wirklich Schutzbefohlene sind. Die können alleine nichts machen.
Und die Möglichkeit, dass die Person, die Aggressor ist, so, wir gehen jetzt mal auf den Sachverhalt ein, da im Discounter hat nur die Möglichkeit, sich selber zu helfen und somit auch den Kindern, wenn interveniert wird, wenn sowas aktenkundig wird, das heißt gemeldet wird und Unterstützungsangebote zum Beispiel von den Jugendämtern kommen. Ansonsten wird es möglicherweise so weitergehen, weil die, allein die Kurve zu kriegen ist super schwer.
Also mein Fazit ist, und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, schaut nicht weg, unternehmt was, schreitet ein.
Ich habe da jetzt noch ein Beispiel aus der Praxis, was ich nennen wollte. Es gab eine Situation, da schlug der Mann Frau und Kinder. Ich hatte keinen Dienst. Die Kollegen gingen dann in dieses Haus, in die Wohnung und wollten verhindern, dass der Mann weiter Frau und Kinder schlägt. Und beide, Mann und Frau, haben sich dann gegen die Polizisten gerichtet, gegen meine Kollegen. Die haben in der Folge eine Wegweisung ausgesprochen. Das bedeutet, dass der Mann auf eine gewisse Zeit der Wohnung verwiesen wird. In der Regel darf er nochmal Klamotten packen, Schlüssel gibt er ab. Darf dann x Tage nicht mehr in die Wohnung. Das ist, Ziel ist, dass die Frau sich dann Hilfe sucht. Es gibt Broschüren, die wir dann aushändigen. Ja, man kloppte sich also, wenn ich das mal so lax sagen darf, Opfer und Täter gegen die Polizei. Wegweisung wurde dann mit Zwang durchgesetzt, wie man so schön sagt. Eine Anzeige wurde geschrieben. Und ungelogen eine Stunde später kam der Anruf bei der 110 an, also der Einsatzleitstelle, dass der Mann wieder in der Wohnung sei und wieder Frau und Kinder geschlagen habe. Es wurde wieder geschrien. Ganz einfach, weil die Frau den Mann wieder reingelassen hat in die Wohnung. Das ist auch ganz oft der Fall. In der Not wird die Polizei gerufen. Dann verbündet sich oftmals das Gespann Täter und Opfer gegen die Polizei. Man schlägt sich. So selten ist es nicht. Und die Frau lässt den Mann dann ganz schnell wieder in die Wohnung. Unverständlich für mich.
Ich kann dazu nur sagen, auch wenn das wieder ziemlich plump und unempathisch rüberkommt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Die Frau hat ihre Gründe, warum sie den reinlässt. Irgendwelche Abhängigkeiten finanzieller Art, psychischer Art, wie auch immer. Das ist unfassbar und das ist das, was ich meine. Ich als Frau, gut, ich bin nicht in so einer Situation noch nicht gewesen und möchte da auch nicht reinkommen, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Bin überhaupt nicht der Typ dafür. Nichtsdestotrotz hat sie ja Möglichkeiten, sie könnte ja. Sie ruft die Polizei, der Mann wird der Wohnung verwiesen. Und so weiter und so fort. Die Kinder können nicht die Polizei rufen und sagen, hier Mama und Papa prügeln sich wieder und schreien hier das ganze Haus zusammen.
Und die Leute bekommen Broschüren an die Hand, Informationen von den Kollegen, Telefonnummern. Wir haben Frauenhäuser im Bereich. Also es gibt Möglichkeiten, sich da aus der Situation rauszuziehen und sich dann langfristige Hilfe zu holen.
Aber das ist, glaube ich, eben nicht so einfach, weil das irgendwie solche Beziehungsgeflechte sind, die wir das nicht so kennen, überhaupt nicht nachvollziehen können. Also ich jedenfalls, du durch deinen Beruf vielleicht ein bisschen besser oder anders, ich kann das nicht nachvollziehen.
Trotzdem muss ich als Staat intervenieren. Auch wenn ich weiß, und da glaube ich, scheitern viele Kollegen auch mental. Ich weiß, ich habe wenig Erfolg, aber wenn ich Erfolg habe und ich hatte in meiner gesamten Laufbahn ein einziges Mal Erfolg, da kam eine Frau auf die Dienststelle und hat sich bedankt. Ansonsten ist diese Leistung, die wir erbringen, also Einsatz, Körper und Leben, um die Frau, die Kinder zu retten, sage ich mal so, wird nicht gut anerkannt. Und eine einzige Frau hat sich bedankt, sich dann kurz hingesetzt und gesagt, das war für sie die einzige Möglichkeit, also diese Wegweisung, die ausgesprochen wurde, da rauszukommen, sich aus der Situation zu entziehen. Die hat nur ein Kind, aber ein kleines Kind, ich glaube 1,5 Jahre alt, und sich Hilfe zu holen. Das ist am Anfang anstrengend, hat sie gesagt. In Wirklichkeit ist es aber nur gut. Und sie hat diese Erleichterung gespürt. Aber in meiner gesamten Laufbahn eine einzige Frau, die sich bedankt hat und mir auch erzählt hat, was das Gutes mit ihr gemacht hat. Und dafür lohnt sich's.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz, und das würde jetzt auch wieder viel zu weit führen oder hat jetzt auch nicht mehr so großartig, doch hat mit dem Thema zu tun, aber nicht mit diesem Speziellen, was wir jetzt besprochen haben. Was ist da falsch verknüpft? Was läuft da ab, dass Frauen und eben auch Männer, also die Opfer, den Täter in Schutz nehmen. Immer, immer wieder. Und gerade wenn du ein Kind hast oder Kinder, ich verstehe das nicht. Von meiner einen besten Freundin, eine Freundin, ähnliche Situation, ein Riesendrama. Es wird gestritten, geschrien und sonst was. Es sind zwei kleine Kinder im Haus, in der Wohnung. Der eine Junge nässt jetzt wieder ein und. Da habe ich doch irgendwann als Frau, erreiche ich doch den Punkt und sage, nein, jetzt geht es nicht mehr nur um mich, es geht auch um meine Kinder. Ich verstehe, ich kann das nachvollziehen, vielleicht ist man, ach Gott, dann bin ich alleine und lieber lasse ich mich schlagen, als dass ich gar niemanden habe oder. Aber irgendwann muss man doch einfach mal erkennen, bis hierhin und nicht weiter.
Ich finde auch, das ist aber die Schwierigkeit. Wir sind jetzt rational aus der Distanz.
Ach, eben.
Bist du in so einer Ausnahmesituation, ist die Ratio weitestgehend ausgeschaltet. Und es gibt ja auch manipulative Männer oder Frauenpartner, die dann auch eine Abhängigkeit herstellen oder vorher schon hergestellt haben. Das ist doch der Fall, wo deine Freundin dann, ich kenne sie ja auch, interveniert hat. Es war in einer Hausgemeinschaft im Prinzip, Mehrfamilienhaus, geholfen hat. Plötzlich haben sich dann mental beide gegen sie gerichtet. Er hat sie doch bedroht mit Anzeigen und okay, rechtlich ist es keine Bedrohung, mit Recht kannst du nicht drohen, aber er hat ihr gedroht, er hat, glaube ich, ihren Briefkasten noch kontrolliert.
Meiner Freundin gedroht, ihr unterstellt irgendwas mit Drogen und keine Ahnung.
Er würde zur Polizei gehen und ihr Drogen, dabei ist er, glaube ich, eher die Drogennase. Und jetzt hast du mir erzählt, dass der Täter dem Opfer einen Heiratsantrag gemacht hat. Also beide haben sich gegen diejenige, die helfen wollte, das ist so ein typisches Dramadreieck, da können wir später was erzählen, gegen die Helferin gerichtet, die jetzt zum Opfer wird, weil sie auch Angst hat. Und dann macht der Täter dem Opfer, nämlich seiner Lebensgefährtin, einen Heiratsantrag und die nimmt das an.
Genau, das muss jetzt, das ist ganz frisch. Auf jeden Fall ist er aus der Wohnung geflogen, kam dann aber wieder und dann, jetzt wird sich alles ändern, wenn er auch sieht, wie schlecht mir das geht und so weiter und so fort. Das typische, für mich typische Gerede und das Schöngerede, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Jetzt wird sich alles ändern. Wie gesagt, der Heiratsantrag. Irgendwann später, also ein paar Tage später, ist meine Freundin nochmal dahin gegangen zu besagter Familie und auf den Tee. Wieder ein Riesendrama. Frau hat Mann dann auf dem Balkon ausgesperrt, damit er nicht nervt beim Gespräch und beim Tee trinken. Die beiden Kinder, der ältere, glaube ich, oder der kleinere, ich weiß es nicht, eins von den Kindern.
Kinder der Frau, ne?
Ja. Mhm. Hat sich an meine Freundin gehangen und gesagt, ach, kannst du nicht hierbleiben, kannst du nicht bei mir schlafen? Da sieht man doch einfach, wir haben das auch mehrfach durchgesprochen, dass die Kinder das sehr wohl mitbekommen, sich aber nicht zu helfen wissen. Und die letzte Hoffnung ist, meine Freundin, bleib doch hier, wenn du hier bist, dann streiten die sich wenigstens nicht. So, und das finde ich so schrecklich. Die Frau hatte, war das nach dem Heiratsantrag, ich weiß es gar nicht, hatte die irgendwie einen Zusammenbruch, ist gestürzt, war über mehrere Stunden oder Tage halbseitig gelähmt und so weiter und so fort. Die Psyche macht ja komplett zu, der Körper macht zu. Es passiert nichts. Es wird sich alles ändern. Jetzt wird er sich ändern, jetzt wird es besser. Ich krieg die Krise, wenn ich das höre. Und mir tut es so leid, dass meine Freundin da irgendwie so mitgehangen, mitgefangen. Ich bin ja auch so eine gutmütige Haut. Denkst du, nee, ich zieh mich mal raus. Und dann, ach nee, Mensch, irgendwie kannst du auch nicht alleine lassen. Aber es bringt alles nichts. Also entweder die kommen da von alleine drauf oder aber jemand schreitet mal richtig ein.
Das haben wir ja, richtig einschreiten, mit Kloppen, mit sich mit der Polizei hauen und den Kerl eine Stunde später wieder reinlassen.
Da und ist, dann den Heiratsantrag annehmen. Sag mal, Alter,
ja.
Was stimmt denn nicht?
Da ist es bei mir so, ich bin da nicht abgestumpft. Ich habe da Empathie für und ich find's traurig für die Kinder und für die Angehörigen. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich mache den Leuten immer ein Beratungsangebot, also gerade jetzt so im persönlichen Bereich. Zu den meisten sage ich, nee, das ist nicht meine Aufgabe, hier Berater zu sein. Und ich sag dir mal, auch im privaten Bereich werden diese Angebote nicht angenommen. Jeder weiß, was richtig ist. Ich spreche das dann aus in Situationen und es wird nicht gemacht. Das frustriert einfach. Also da sitzt du da und denkst, wozu redest du mit den Leuten? Also jetzt nicht in dem Fall. Das war ein anderer Fall, da hatte ich auch mit deiner besten Freundin geschnackt. Aber in anderen Fällen, da denkst du auch, wozu rede ich? Wozu gebe ich euch Tipps und Hinweise?
Das habe ich ja auch gesagt. So, guck mal, sieh mal zu, dass du Abstand gewinnst. Du kannst ja im Hintergrund für sie da sein. wenn echt Not am Mann ist. Aber ansonsten ist es ja nicht wirklich erwünscht. Schon, dass du dir die ganze Litanei anhörst. Aber überleg mal, was es mit dir macht. Du liegst abends im Bett, hörst die schreien, hast Angst. Wie oft, wie lange haben wir jetzt schon darüber geredet? Wie lange hast du schon mit Funker darüber geredet? Haben sich ja noch andere Leute mit eingeklinkt und auch versucht, da irgendwie einzuschreiten und was zu unternehmen. Aber das kann doch nicht wahr sein, wie sehr das dritte, vierte, fünfte. Ich kenne ja besagte Personen gar nicht, um die es geht. Aber auch mich beschäftigt das. Ich muss mich ja damit auch auseinandersetzen. Genau. Dann setzen wir uns wieder auseinander. Ich will nicht sagen, ich habe da keinen Bock zu. Natürlich bin ich für meine Freundin da. Wenn sie das beschäftigt, reden wir darüber. Überhaupt kein Thema. Aber dieses von der anderen Seite, auch das Opfer, dass das so auch mit Scheuklappen durch die Welt rennt und das überhaupt nicht wahrnimmt.
Und dann ist es so, sagst du ja auch zu mir, du kannst es halt nicht wie ich dich abgrenzen.
Kann ich schlecht.
Indem du sagst, so wie ich das mache, so, ich habe jetzt das gesagt, bin aber raus aus der Situation. Ich habe auch gar nicht die Lebenszeit und Energie. Für Freunde schon, so ist es nicht. Nur wenn es keine Änderung gibt und immer diese Ja-Abers, ne? Ist ja ganz oft, Ja-Aber. Morgen mache ich. Und das ist halt oft so. Ich frage vielleicht nochmal nach. Es geht jetzt nicht um diesen Sachfall, aber so insgesamt. Ich frage vielleicht nochmal nach, kriege ich eine ausweichende Antwort. Also ziehe ich mich raus. Ich möchte nochmal empfehlen, lest mal was über das Dramadreieck. Opfer, Täter, Helfer. Das wechselt gerade in so einem Fall. Da wird aus dem Helfer wird plötzlich das Opfer. Plötzlich hast du zwei Täter, die ein Opfer haben. Wo kriegt das Opfer jetzt einen neuen Helfer her? Dramadreieck ist sehr interessant, vielleicht ein bisschen plump und einfach erklärt, aber sehr interessant. Und da begebe ich mich nicht rein. Ich werde nicht aus einer Helferposition zum Opfer oder gar Täter.
Nee, ich auch nicht.
Ja, Jenny, jetzt haben wir ja fast eine Stunde geplappert hier. Also es war kein Geplapper, es geht schon tief, finde ich. Ich danke dir sehr dafür. Hast du super gemacht, wie immer.
Danke. Ja, machst so wilde Zeichen, was soll ich sagen? Ich sag mal Servus, Grüezi und Hallo, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Dies war eine Folge mit Jenny und eurem Funker.
Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker.